Eine Erhebung des Beratungsunternehmens McKinsey stellt fest, dass in der Schweiz jährlich 830.000 Tonnen Lebensmittel weggeworfen werden. Täglich sind das 2.273.000 Tonnen. Also 2.273.000 Kilogramm. Das mit diesem weggeworfenen Lebensmitteln könnte man 90 solche große Lastwagen beladen, 40 Tonner, die eine Nutzlast von 25 Tonnen haben. Also 90 solche Fahrzeuge wären hier zu beladen. Die Hälfte der weggeworfenen Lebensmittel entsorgen die Privathaushalte, und es gibt jetzt einen neuen Trend, den Mülltaucher. Das gibt's auch in der Schweiz. Das sind Mülltaucher, die tauchen in die Mülltonnen und fischen all das Essen raus und kochen sich dann ein feines Menü damit, weil das zum Teil alles noch frisch verpackt ist. Oder noch anders betrachtet, ein Drittel aller produzierten Lebensmittel werden nie konsumiert. Aber nicht nur Lebensmittel werden entsorgt, tonnenweise ungetragene Kleider, nicht gebrauchte Kosmetikartikel oder nicht verkaufte werden entsorgt und so weiter und so fort. Kurz gesagt, wir leben in einer Wegwerfgesellschaft. Wir können uns darüber empören und uns aufregen, doch wenn wir das nüchtern betrachten, müssen wir einsehen, dass unsere Wohlstandsgesellschaft genau auf diesen Tatsachen beruht. Also unsere Wegwerfgesellschaft verschafft uns, ganz nüchtern gesagt, den Wohlstand. Die Triebfeder unseres kapitalistischen Wirtschaftssystems ist der Konsum. Wo viel gekauft wird, muss viel produziert werden. Wo viel produziert wird, braucht es viele Mitarbeiter. Wo viele Mitarbeiter gut verdienen, ist wieder Geld da, das sie wiederum konsumieren können. Und die Produkte kaufen, die produziert werden. Es ist ein Kreislauf. Würden wir viel weniger kaufen, müsste weniger produziert werden. Die Arbeitsplätze würden verschwinden. Die Arbeitslosigkeit steigt und unser Wohlstand sinkt. Ob das gut oder schlecht ist, das will ich hier gar nicht sagen. Ich bin kein politischer Sprecher. Ich möchte nur damit sagen, dass wir selbst uns in diesem Kreislauf befinden. Und ich will auch nicht dafür reden, dass wir verschwenden sollen. Ich will nicht sagen, dass es gut oder schlecht ist. Es funktioniert, unser kapitalistisches System funktioniert so. Und je mehr Gewinn man generieren will, je mehr muss man produzieren, je mehr muss man konsumieren. In dieser von Konsum und Überfluss bestimmten Gesellschaft könnte uns die Bitte im Gebet, dass Jesus sein Jünger lehrt, fast peinlich sein. Gib uns heute unser tägliches Brot. Klar, zum Beispiel in Rumänien oder in Drittweltländern gibt es Menschen, die existenziell vom täglichen Brot abhängig sind. Menschen, die nicht wissen, wann und wo sie am nächsten Tag ihr Essen finden werden. Diese Menschen können von ganzem Herzen um das tägliche Brot bitten, aber wir? Können wir heute noch allen Ernstes um das tägliche Brot bitten? Müssen wir nicht vielmehr schauen, dass unsere Vorräte nicht verderben? Müssen wir nicht vielmehr beim Einkaufen Zurückhaltung üben? Nun, heute machen wir uns Gedanken, wie die Bitte um das tägliche Brot in unserer konsumorientierten Gesellschaft hineinpassen könnte. Wie wir Gott um das tägliche Brot bitten können, obwohl unsere Kühl- und Gefrierschränke voll sind. Übrigens ist das die erste Bitte im Unser Vater, bei der es um uns selbst geht. Das Gebet beginnt mit der Ausrichtung auf Gott und sein Reich Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe auf der Erde, wie er im Himmel geschieht. Zuerst wird Gott und sein Werk geehrt, doch jetzt geht es auch um unser persönliches Anliegen. Und damit zeigt uns Jesus, dass Gott sich auch für unsere persönlichen Bedürfnisse interessiert. Gib uns heute unser tägliches Brot, dürfen wir Gott bitten. Unseren Vater. Und Jesus zeigt übrigens in derselben Rede etwas später den Jüngern, dass sich Gott um unsere persönlichen Bedürfnisse kümmern möchte. In einem schönen Vergleich, er sagt, warum macht ihr euch Sorgen um eure Kleidung? Seht euch die Linien auf dem Feld an und lernt von ihnen. Sie wachsen, ohne sich abzumühen, ohne zu spinnen und zu weben. Und doch, sage ich euch, sogar Salomo in all seiner Pracht war nicht so schön gekleidet wie einer von ihnen. Wenn Gott die Feldblumen, die heute blühen und morgen ins Feuer geworfen werden, so herrlich kleidet, wird er sich dann nicht erst recht um euch kümmern. Also eine schöne Botschaft von Jesus. Unser Vater kümmert sich um unser tägliches Brot. Und wie gesagt, den meisten von uns geht es sehr gut und fast alle, auch wenn sie nicht im Überfluss leben, haben genug fürs Leben. Wie können wir Gott ernsthaft um das tägliche Brot bitten? Oder anders gefragt, wie müssen wir diese Bitte im 21. Jahrhundert hier in Zürich verstehen? Würde ich in Indien predigen heute zu diesem Text, würde ich ganz anders predigen. Wir bitten um das tägliche Brot, oder die Bitte um das tägliche Brot führt uns zur Einsicht, dass Gott uns alles ermöglicht. Alles, was uns in dieser Welt zur Verfügung steht, hat seinen Ursprung bei Gott, dem Schöpfer. Kinder, die in einer Stadt aufwachsen, könnten meinen, die Milch würde aus der Tetra-Packung kommen. Das stimmt natürlich, sie kommt natürlich aus der Tetra-Packung. Aber vielleicht wissen sie nicht mehr, wie diese Milch in diese Packung hineinkommt, weil sie noch nie eine Kuh gesehen haben, die gemolken wird. Alle Nahrungsmittel und alle Produkte, die wir kaufen, haben ihren Ursprung in der Erde. Die Grundprodukte konnte niemand herstellen. Man kann das Wachstum von Weizen begünstigen, aber die Voraussetzungen, dass wir das können, sind gegeben. Die Grundprodukte, die wir brauchen, entnehmen wir der Erde. Menschen können lediglich die Produkte, die in der Erde existieren, verarbeiten und veredeln. Wir Menschen sind vollständig davon abhängig, welche Voraussetzungen Gott geschaffen hat und was er uns zur Verfügung stellt. Vollständig. Paulus schreibt Timotheus, was auch in diesem Zusammenhang eigentlich passt, haben wir etwas mitgebracht, als wir in diese Welt kamen? Nicht das Geringste. Und wir werden auch nichts mitnehmen können, wenn wir sie wieder verlassen. Wir haben nichts mitgebracht. Alles, was wir in dieser Welt erreichen, ist uns geschenkt und es verliert mit unserem Tod seine Bedeutung wieder. Wenn wir unseren Vater um das tägliche Brot bitten, dann rufen wir uns in Erinnerung, selbst wenn wir im Überfluss leben, dass alles, aber wirklich alles, was wir haben, Essen, Trinken, Kleider, Häuser, letztlich von ihm kommt. Er hat uns alles ermöglicht. Alles, was wir haben, ist uns schlussendlich geschenkt. Und daran sollten wir denken, wenn wir unseren Vater im Himmel um das tägliche Brot bitten. Das hilft uns, unseren Überfluss nicht als etwas Selbstverständliches zu betrachten. Und es hilft uns, unsere wachsenden Ansprüche kritisch zu hinterfragen. Ist es nötig, wirklich noch mehr zu haben? Noch mehr, das ich eigentlich gar nicht brauchen kann? Diese Bitte hilft uns zu verstehen, dass sich unser Vater nicht um die Steigerung von unserem Luxus kümmert. Gott interessiert sich nämlich herzlich wenig für unsere nächste Stereoanlage oder für das neueste Smartphone. Beim täglichen Brot geht es nicht um Luxusgüter, sondern darum, dass wir leben können. Paulus sagt sogar, wenn wir Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Diese Bitte um unser Vater ist deshalb sehr wichtig für uns, weil sie uns daran erinnert, dass es um das Notwendige geht. Es reicht, wenn ich für jeden Tag genug habe. Gib uns heute unser tägliches Brot. Ich brauche nicht Brot für den nächsten Tag. Heute brauche ich das tägliche Brot. Was der nächste Tag bringen wird, weiß ich noch nicht. Jesus sagt, macht euch keine Sorgen um den nächsten Tag. Der nächste Tag wird für sich selbst sorgen. Es genügt, dass jeder Tag seine eigene Last mit sich bringt. Gott ermöglicht uns alles. Alles, was wir haben, hat seinen Ursprung bei unserem Vater. Und daran sollen wir denken, wenn wir um das tägliche Brot bitten. Es gibt noch einen wichtigen Aspekt bei dieser Bitte, den wir oft übersehen. Gott beschenkt uns. Uns. Die Betonung liegt auf dem Uns. Gib uns heute unser tägliches Brot. Es geht nicht um meine persönliche Versorgung, sondern um die Versorgung der Kinder Gottes. Wir sollen also die Gabe Gottes als eine Gabe an die Gemeinschaft verstehen. Und eigenartigerweise tendieren wir Menschen dazu, wenn wir viel haben, noch mehr zu wollen, statt seinen Reichtum zu genießen und ihn mit anderen zu teilen. Und die Geschichte des unglücklichen Königs und seines überglücklichen Dieners zeigt uns, wie plötzlicher Reichtum Leben verändern kann.
Der Kreis der 99. Es war einmal ein sehr unglücklicher König, der hatte einen Diener, der wie alle Diener von unglücklichen Königen sehr glücklich war. Jeden Morgen weckte der Diener den König, brachte ihm das Frühstück und summte dabei fröhliche Spielmannslieder. In seinem Gesicht zeichnete sich ein breites Lächeln ab und seine Ausstrahlung war stets heiter und positiv. Eines Tages schickte der König nach ihm. Diener, sagte er, was ist dein Geheimnis?
Mein Geheimnis, Majestät?
Was ist das Geheimnis deiner Fröhlichkeit?
Da gibt es kein Geheimnis, Majestät.
Lüg mich nicht an, Diener. Ich habe schon Köpfe abschlagen lassen für weniger als eine Lüge.
Ich belüge euch nicht, Majestät. Ich habe kein Geheimnis.
Warum bist du immer so fröhlich und so glücklich?
Herr, ich habe keinen Grund, traurig zu sein. Eure Majestät erweist mir die Ehre, euch dienen zu können. Ich lebe mit meinem Weib und meinen Kindern in einem Haus, das uns der Hof zugeteilt hat. Man kleidet und nährt uns und manchmal, Majestät, manchmal gebt ihr mir die ein oder andere Münze, damit ich mir etwas Besonderes leisten kann. Wie sollte ich da nicht glücklich sein?
Wenn du mir nicht gleich dein Geheimnis verrätst, lasse ich dich enthaupten, sagte der König. Niemand kann aus solchen Gründen glücklich sein.
Aber, Majestät, es gibt kein Geheimnis. Wie gern wäre ich, euch zu gefallen, aber ich verheimliche nichts.
Geh, bevor ich den Henker rufen lasse. Der Diener machte eine Verbeugung und verließ den Raum. Der König war außer sich. Er konnte sich einfach nicht erklären, wie dieser Diener so glücklich sein konnte.
Als er sich beruhigt hatte, rief er den weisesten seiner Berater zu sich und berichtete ihm von dem Gespräch, das er an diesem Morgen geführt hatte.
Warum ist dieser Mensch so glücklich?
Majestät, er befindet sich außerhalb des Kreises.
Außerhalb des Kreises?
So ist es, Und das macht ihn glücklich?
Nein, mein Herr, das ist das, was ihn nicht unglücklich sein lässt.
Begreife ich das recht, im Kreis zu sein, macht einen unglücklich?
So ist es.
Und er ist es nicht?
So ist es.
Und wie ist er da wieder herausgekommen?
Er ist niemals eingetreten.
Was ist das für ein Kreis?
Der Kreis der 99.
Ich verstehe nicht.
Das kann ich nur an einem praktischen Beispiel erklären.
Wie das?
Lass deinen Diener in den Kreis eintreten.
Ja, zwingen wir ihn zum Eintritt.
Nein, Majestät, niemand kann dazu gezwungen werden, in den Kreis einzutreten.
Also muss man ihn überlisten.
Das ist nicht nötig, Majestät. Wenn wir ihm die Möglichkeit dazu geben, wird er ganz von selbst eintreten.
Aber merkt er nicht, dass er sich dadurch in einen unglücklichen Menschen verwandelt?
Doch, er wird es merken.
Dann wird er nicht eintreten.
Er kann gar nicht anders.
Du behauptest, er merkt, wie unglücklich es ihn macht, in diesen albernen Kreis einzutreten, und trotzdem tut er es und es gibt keinen Weg zurück?
So ist es, Majestät. Aber bist du bereit, einen ausgezeichneten Diener zu verlieren, um die Natur des Kreises zu begreifen?
Ja, ich bin bereit.
Gut, heute Nacht, kurz vor Tagesabbruch, werde ich kommen und dich abholen. Du musst einen Lederbeutel mit 99 Goldstücken bereithalten. 99, keins mehr, keins weniger.
In dieser Nacht holte der Weise den König ab. Sie gingen zum Haus des Dieners. Der Weise steckte einen Zettel an den Beutel, auf dem stand:
Dieser Schatz gehört dir. Es ist die Belohnung dafür, dass du ein guter Mensch bist. Genieße ihn und sag niemanden, wie du an ihn gelangt bist.
Dann band er den Beutel an die Haustür des Dieners, klingelte und versteckte sich wieder. Der Diener kam heraus, öffnete den Beutel, las die Nachricht, schüttelte den Sack, und als er das metallische Geräusch aus dem Inneren vernahm, zuckte er zusammen, drückte den Schatz an seine Brust, sah sich um, ob ihn auch niemand beobachtete, und ging in das Haus zurück.
Von draußen hörte man, wie der Diener die Tür verriegelte, und so näherten die Spione sich dem Fenster, um die Szene zu beobachten.
Der Diener hatte sich hingesetzt, den Inhalt des Beutels auf den Tisch geleert und traute seinen Augen kaum.
Es waren ein Berg aus Goldmünzen. Er, der in seinem ganzen Leben nicht eine einzige verdient hatte, besaß nun einen ganzen Berg davon.
Schließlich begann er, seinen Schatz zu zählen. Er machte Häufelein zu 10 Münzen, doch das letzte Häufelein hatte nur 9 Münzen.
Zunächst suchten seine Augen den Tisch ab, in der Hoffnung, die fehlende Münze zu finden. Dann schaute er auf den Boden und schließlich in den Beutel. Das ist unmöglich, dachte er. Man hat mich beraubt, schrie er. Man hat mich beraubt, das ist Diebstahl.
Wie um ihn zu foppen, funkelten auf den Tisch ein Haufen Goldstücke und erinnerten ihn daran, dass es nur 99 waren.
Nur 99.
99 Münzen, das ist eine Menge Geld, dachte er. Aber ein Goldstück fehlt. 99 ist keine runde Zahl. 100 ist rund, doch nicht 99.
Der König und sein Ratgeber spähten zum Fenster hinein. Das Gesicht des Dieners hatte sich verändert. Seine Stirn lag in Falten und die Miene war angespannt.
Der Diener steckte die Münzen in den Beutel zurück, vergewisserte sich, dass ihn niemand im Haus beobachtete, und versteckte den Beutel zwischen der Wäsche. Dann nahm er Papier und Feder zur Hand, setzte sich an den Tisch, um eine Rechnung aufzustellen. Wie lang musste er sparen, um Goldstück Nummer 100 zu bekommen? Der Diener führte Selbstgespräche. Er war bereit, hart dafür zu arbeiten.
Danach würde er womöglich nie wieder etwas tun müssen. Mit 100 Goldstücken konnte man aufhören zu arbeiten. Mit 100 Goldstücken ist man reich. Mit 100 Goldstücken kann man ein ruhiges Leben führen.
Wenn er hart arbeitete und sein Gehalt und etwaige Trinkgelder sparte, konnte er in 11 oder 12 Jahren genügend für ein weiteres Goldstück beisammen haben.
12 Jahre sind eine lange Zeit, dachte er. Eigentlich arbeitete er nur bis um 5 Uhr im Palast. Nachts konnte er noch etwas hinzuverdienen. Er überlegte, wenn man seine Arbeit im Dorf und die seiner Ehefrau zusammenrechnete, konnten sie in 7 Jahren das Geld beieinander haben. Das war zu lange. Vielleicht konnte er das Essen, das ihm übrig blieb, ins Dorf bringen und es für ein paar Münzen verkaufen. Je weniger sie also essen würden, desto mehr könnten sie verdienen, verdienen, verdienen. Er schmiedete Pläne, bis er bei 4 Jahren angelangt war. In 4 Opferjahren hatten sie Goldstück Nummer 100 zusammen. Der König und der Weise kehrten in den Palast zurück. Der Diener war in den Kreis der 99 eingetreten. Während der kommenden 2 Monate verfolgte der Bedienstete seinen Plan genau, wie er ihn in jeder Nacht entworfen hatte. Eines Morgens klopfte er übel gelaunt und gereizt an die Tür des königlichen Schlafzimmers. »Was ist denn mit dir los?«, fragte der König höflich. »Mit mir? Gar nichts. Früher hast du doch immer gesungen und gelacht.« »Ich tue meine Arbeit oder etwa nicht.« »Was wünschen Ihre Majestät? Soll ich euch auch noch ein Hofnarr sein?« Es dauerte nicht mehr allzu lange, da entließ der König den Diener. Er fand es unangenehm, einen Diener zu haben, der immer schlecht gelaunt war.
Und wer einmal in diesen Kreis eingetreten ist, in den Kreis der 99, kommt wie in einen Rausch. Er will immer mehr. Und auch die Angst wächst, das, was man hat, dass sich das verringert. Habgier breitet sich aus und Paulus sagt, die Liebe zum Geld ist eine Wurzel, aus der alles nur erdenklich Böse hervorwächst. Schon manche sind vom Glauben abgeirrt, weil sie der Geldgier verfallen sind und haben dadurch bitteres Leid über sich gebracht. Nun könnte man vielleicht meinen, dass Christen nicht reich sein dürften. Sie müssen ihren Besitz verschenken. Es dürfte eigentlich gar keine reichen Christen geben. Das ist jedoch eine ganz falsche Ansicht. Christen müssen ihr Vermögen nicht verschenken, aber sie sollen damit Sinnvolles und Gutes tun. Paulus schreibt Timotheus, wie er die reichen Christen unterweisen soll, wie sie mit ihrem Reichtum umgehen sollen. Er schreibt, schärfe denen, die es in dieser Welt zu Reichtum gebracht haben, ein, nicht überheblich zu sein und ihre Hoffnung nicht auf etwas zu so Unbeständiges wie den Reichtum zu setzen, sondern auf Gott. Denn Gott gibt uns alles, was wir brauchen, in reichem Maße und möchte, dass wir Freude daran haben. Interessant, dass wir Freude daran haben. Ermahne sie, Gutes zu tun, freigebig zu sein und ihren Besitz mit anderen zu teilen. Wenn ihr Reichtum in solchen Taten besteht, ist das im Hinblick auf ihre Zukunft eine sichere Kapitalanlage und sie werden das wahre Leben gewinnen. Also sie sollen mit dem Reichtum gut umgehen, aber das heißt nicht, was oft auch behauptet wird oder Leute meinen, Christen, reiche Christen müssen einfach immer alles verschenken. Also es darf gar keine reiche Christen geben. Das ist nicht so, so spricht die Bibel nicht. Und wer jetzt meint, dass die Reichen dafür zuständig seien, dafür zu sorgen, dass alle Christen genug zu essen haben, der hat gleich nochmals eine falsche Sicht der Dinge. Es gab nämlich tatsächlich Christen, die meinten, sie müssten jetzt nicht mehr arbeiten. Schlussendlich soll die Gemeinschaft der Christen für sie sorgen. Und dafür hatte Paulus absolut kein Verständnis. Er schreibt nach Thessalonik, schon damals, als wir bei euch waren, haben wir euch den Grundsatz eingeschärft. Wenn jemand nicht arbeiten will, soll er auch nicht essen. Also es kann nicht sein, dass einfach, dass man sich quasi jetzt denkt, man, jetzt gibt es ein paar Reiche im Reich Gottes, die sollen jetzt quasi für uns besorgt sein. Nein, wer nicht arbeiten will und könnte, der soll auch nicht essen. Egal, ob wir Christen sind oder nicht. Wenn wir Gott um das tägliche Brot bitten, dann bitten wir auch dafür, dass unsere Geschwister genug bekommen. Wir lassen uns mit dieser Bitte in die Verantwortung hineinnehmen, dort, wo es nötig ist, dafür zu sorgen, dass Geschwister, die in Armut leben, genug zum Leben haben. Bedenken wir, wer mit anderen teilt, der lebt glücklicher als Menschen, die immer mehr wollen, obwohl sie in ihrem Besitz schon fast ertrinken. Ich denke, dass die Bitte um das tägliche Brot für uns eine schwierige Bitte ist, in dem Sinn schwierig, dass wir sie ja, fast schwer haben, das ernstlich zu beten, weil es uns so gut geht. Aber denken wir daran, wenn wir beten, dass wir damit unsere Abhängigkeit von Gottes Güte bezeugen und wir uns gleichzeitig in die Verantwortung für die Ernährung unsere Geschwister mit einbeziehen lassen, die in Armut leben. Es gibt aber noch eine tägliche Nahrung, die auch wir jetzt und heute, unabhängig von der Größe unseres Besitzes, jeden Tag bitter nötig haben. Jesus sagt einmal, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Jesus selbst ist das Brot. Damit will er sagen, dass es noch eine viel wichtigere Nahrung gibt als das Essen und Trinken. Es ist die Nahrung für unsere Seele. Und später sagt er, ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er ewig leben. Dieses Brot, das ich ihm geben werde, ist mein Fleisch. Ich gebe es hin für das Leben der Welt. Jesus ist am Kreuz für uns gestorben, damit wir unsere Schuld loswerden und ewiges Leben bekommen. Und täglich brauchen wir geistliche Nahrung. Brot des Lebens. Um in dieser Welt zu bestehen und unser Ziel zu erreichen, die Herrlichkeit beim Vater im Himmel. Das wünsche ich uns. Ich wünsche, dass uns der Herr leitet in all dem, was wir haben und was wir tun. Und dass wir diese tägliche Nahrung bekommen und suchen, die nur von Gott kommen kann. Unsere geistliche Nahrung, die uns hilft, auch unseren Alltag zu bewältigen. Ich bete mit uns. Vater, ich möchte dir danken für dein Wort, das so doch vielschichtig ist. Und wir sehen einfach, wie wir in einer Gesellschaft leben, die sehr konsumorientiert ist und uns geht es sehr gut. Und wir wollen dir danken für alles Versorgen jeden Tag. Wir wollen dir danken, dass wir wissen, dass alles von dir kommt. Dass du der Ursprung von allem bist. Du hast alle Grundnahrungsstoffe, schenkst du uns. Du hast Intelligenz geschenkt, dass Menschen Dinge weiterverarbeiten können. Du hast in uns eine große Kreativität hineingelegt. Und Herr, wir wollen einfach auch lernen, mit dem, was du uns anvertraust, verantwortungsvoll umzugehen. Und wir sind dankbar, wenn wir von dir jeden Tag die Nahrung bekommen, die wir auch brauchen für unsere Seele, damit wir ein Leben führen, das dir gefällt. Amen.